RD.
Audiothek. Mein Name ist Hagen Decker und John Cook wird heute vertreten von Moritz Hohl. Herzlich willkommen.
Hallo Hagen, ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, du bist ja ein Freund der Sendung, also wahrscheinlich wir gegenseitig in unseren Sendungen. Wir waren jetzt auch schon bei dir zu Gast zweimal, jetzt bist du das zweite Mal bei Sucht und Süchtig. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, danke Hagen.
Ja, du weißt ja, bei uns hier gibt's am Anfang eine Befindlichkeit.
Ja.
Da geht's natürlich um deine Zeit, um die Abstinenz. Wie verhält sich das dort? Wie sieht's aus mit Suchtdruck? Und auch eine generelle Befindlichkeit. Was macht denn das Leben mit einem Moritz Hohl an diesem Mittwoch um 18 Uhr in der Audiothek?
An diesem Mittwoch um 18 Uhr, wie geht mein Leben? Mein Leben läuft eigentlich gut. Ich bin zufrieden. Manchmal ist man ein bisschen geneigt dazu zu sagen, oh Gott, ist es langweilig, weil klar, für Leute, die irgendwie so dopaminsüchtig sind, wir lechzen ja irgendwie nach den Ups und Downs,
ja.
Aber eigentlich ist mein Leben auch gar nicht langweilig. Ich mache immer die ähnlichen Sachen, ich gehe morgens zu meinem Sport, ich gehe abends zu meinen Stand-Up-Comedy-Auftritten. Das ist für die meisten Leute jetzt wahrscheinlich gar nicht langweilig und ich schlafe gut. Ich bin jetzt fast 3 Jahre, in einem Monat sind es 3 Jahre für mich.
Herzlichen Glückwunsch.
3 Jahre abstinent, kommt der Sommer jetzt, ja, jetzt schon. Das ist eigentlich die Zeit, wo ich mehr daran denke, weil irgendwie gerade trinken und feiern, draußen sein,
ja.
Festivals waren früher so Dinge. Aber ich muss sagen, auch dieses Jahr ist der Suchtdruck noch mal weniger geworden im Vergleich zu letztem Jahr.
Also das höre ich gerne.
Ja.
Wenn dem also so ist, ja.
Es dauert und ich weiß nicht, ob das noch zur Befindlichkeit dazugehört. Ich muss sagen, es hat sich sogar geändert im Sinne von, früher hat man Suchtdruck gehabt und dann gedacht, ah nee, aber morgen der Kater. Da habe ich gar keine Lust drauf.
Ja.
Und alles, was da dran hängt. Aber jetzt bin ich sogar manchmal so, dass ich denke, ich habe gar keine Lust auf Alkohol oder Substanzen, sondern weil ich gar keine Lust auf den Rausch habe, auf den Zustand, den ich ja vorher so mochte.
Das wäre toll, ne, wenn das mal wirklich einsetzt. Also wenn dem so ist, ja.
Ja.
Das finde ich gut.
Und ich finde halt Dinge, also ich glaube, ein großer Teil für Konsum für mich war früher abzuschalten, rauszukommen. Ja, irgendwie nicht an die Sorgen, Alltag und sonst was zu denken. Und das mache ich jetzt halt, indem ich sehr extrem Sport mache oder oder auftrete, weil das sind dann meine Zeiten, wo ich abschalte. Und ich versuche das zu kanalisieren in andere Aktivitäten. Aber ansonsten bin ich, ja, was Thema Suchtdruck angeht, sehr stabil. Ich bin immer auf der Hut.
Ja, das sollte man sein, ja.
Ja, aber ansonsten geht's mir gut. Ich freue mich auf den Sommer. Ich habe heute Abend frei. Das ist auch mal schön, weil ich sonst jeden Abend auf der Bühne bin, aber heute Abend habe ich frei.
Ja, aber erzähl doch mal mit diesem jeden Abend. Das ist ja was du auch selbst gewählt hast, ne?
Ja.
Wie ist das entstanden, dieses Konzept so zu leben, dass du jeden Abend wo rausgehst? Das hat doch, sicherlich ist das auch ein Ersatz.
Es ist ein Ersatz. Ich habe das letztens erst wieder festgestellt mit den Dingen, die ich jetzt mache, sowohl beim Sport, ich mache CrossFit, was irgendwie sehr intensiv, sehr extrem ist. Oder Stand-Up-Comedy, was auch sehr intensiv, extrem ist. Sehr viele Leute in diesem Umfeld sind nüchtern. Also ehemalige, also sind süchtige Leute, die jetzt nüchtern sind. Das heißt, das sind auch wieder Umfelder.
Abstinent lebende Süchtige,
ist das der Ausdruck?
Ja.
Okay, du kennst dich besser aus.
Ich weiß nicht, ich glaube so.
Wahrscheinlich,
so,
ja. Genau. Abstinent lebende Süchtige.
Ja.
Das zeigt einfach, das sind Umfelder, die sehr extrem betrieben werden. Das passt dann ja auch wieder zu den Charakteren dieser Leute. Oder wir sind Leute, die dieses Extreme suchen. Ja? Und es ist ja gut, das dann woanders zu finden, als in der Substanzsucht. Ne?
Ja.
Ja. Wie das gekommen ist mit Stand-Up-Comedy, das war kein Plan. Also ich hatte vorher eine längere Startup-Karriere. habe dann da ein bisschen Geld verdient und bin dann ja in diese Leere, diesen Hedonismus, den Konsum gerutscht und war schon immer von Comedy begeistert und bin einfach vor 2,5 Jahren zu so einem Open Mic hingegangen und habe gedacht, das interessiert mich. Habe meine 5, 6, 7 Minuten geschrieben. Und ich will nicht sagen, the rest is history, weil es doch keine History ist. Aber ja, seitdem,
war das erste Mal, bitte? Das würde ich schon noch gerne nochmal wissen.
Also, lustig, dass du es ansprichst, weil ich habe mir das Video...
Gibt es da ein Video von?
Es gibt ein Video von. Ich habe mir das vor 5 Tagen zum ersten Mal wieder angesehen, mit einem Freund zusammen in meinem Podcast.
Ja.
Wir haben beide unsere ersten Auftritte geschaut.
Okay.
Und es war furchtbar. Also wenn man Dinge zum ersten Mal macht, sind die meisten nicht so gut.
Hast du gelacht oder war es alles Ruhrkrepierer?
Es wurde auch gelacht, aber das war damals die Corona-Zeit, auch irgendwie Sachen über Impfen, auch irgendwie, ich versuche noch so politisch zu sein, eine Message zu haben. Und man ist bei Comedy einfach beim ersten Auftritt selten richtig gut.
Ja, okay. Habe ich schon gehört.
Naja. Und genau, das ist in der neuen Podcast-Folge. Reden wir darüber und schauen
Dein Podcast
uns das an.
Heißt Blumenhohl, kann man gerne reinhören.
Genau, danke dir. Genau, das war der erste Auftritt und dann hatte ich direkt am nächsten Tag den zweiten Auftritt und dann war ich hooked.
Okay.
Weil ich liebe diese Kunstform. Da ist sehr viel anfangs natürlich auch mit irgendwie Scham bewältigen, da rauszugehen, sich zu trauen. Man kann auf den Bauch landen. Und irgendwann merkt man, eigentlich kann gar nicht so viel passieren. Klar, Leute lachen nicht oder es ist ruhig. Aber eigentlich passiert nichts. Und irgendwann wird natürlich auch immer weniger Dopamin ausgeschüttet. Es wird immer mehr Routine. Das kennst du vielleicht von euren Auftritten. Und
ja, ja.
Oder?
Also... Ich muss sagen, dass ich ja generell nicht so aufgeregt bin bei unseren Auftritten.
Ah, stimmt, das war dieses Thema, weil du eh dahin gehörst. Ne?
Danke fürs Zusammenfassen, ja. Das habe ich mal so ausgedrückt, weil ich das so empfinde, dass da gibt es ganze Folgen zu, wo ich mich dazu äußere. Mhm. Aber das ist dieses Grundgefühl, dass ich, dass ich das auch, oder anders auch ausgedrückt, dass ich das schon kann. So.
Ja.
Ich meine, wir machen ja kein, also wir haben ein Programm, aber im Grunde gehe ich auf die Bühne und erzähle von mir. Also einfach nur, wie ist es mir ergangen mit Substanzen. Ich weiß noch, wir haben letztes Jahr in Berlin, habe ich auch mit meiner Band gespielt, in der Therapie hatte, wo da jemand gestorben ist und wir haben dann so im Gedenken nochmal 3 Lieder gespielt und das ist natürlich was völlig anderes, wenn ich jetzt was herstellen muss auf der Bühne. Wie Musik machen. Ich war ja lange auch in Bands und habe das da nochmal gespürt. Da bin ich natürlich aufgeregt. Aber gerade dieser Sucht und Süchtig, was wir da auf der Bühne machen, da habe ich jetzt kein Lampenfieber. So. Ja,
ja, das verstehe ich. Ja. Weil da kann ja auch wenig schief gehen.
Ja, genau. Also im Grunde ja gar nicht.
Ihr seid ja ihr selber.
Genau, ja. Natürlich gibt es da eine gewisse Bühnenpersönlichkeit, aber die habe ich ja eh immer. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Von daher ist das einfach relativ entspannt.
Ja. Genau. Aber mittlerweile hat sich für mich Comedy, diese Zeit auf der Bühne, ob es dann 20, 25 oder auch mal 30 Minuten sind, das ist für mich irgendwo ein Safe Space. Das ist, da fühle ich mich wohl, da bin ich in meinem Element und da bin ich auch so im Moment wie sonst nie. Also selbst wenn ich jetzt hier rede, kann mir ja etwas in den Sinn kommen. Oh Gott, ich muss noch irgendwie die Wäsche abhängen. Also das,
ja, okay.
Aber dort auf der Bühne bist du ja wirklich so fokussiert. Du musst aufs Publikum achten, du musst auf deinen Text achten.
Ja.
Da passiert so viel gleichzeitig und da bist du wirklich, das ist ja irgendwo meditativ im Moment. Ja. Und da kann, ja, da denke ich für diese Zeit halt mal wirklich nicht an die anderen Probleme, die ich sonst im Leben habe. Ja.
Das ist schön. Dann danke ich dir fürs Teilen.
Das ist meine Befindlichkeit. Ansonsten, ich freue mich auf den Sommer.
Ja.
Ja, wieder in See.
Bist du ein Sommertyp?
Es sind nicht die meisten. Ich bin so ein Herbsttyp. Obwohl lieben manche Leute auch, ich mag, ich habe das jetzt erst wieder gemerkt, dass es so warm wurde und also Teil meiner depressiven Stimmungen auf einmal wieder verschwunden sind und ich dachte so, ach, dieses Sonne ist schon cool.
Ja, kann ich verstehen. Mir ist es heute Morgen aufgewacht und habe so richtig so einen Schädel gehabt. Weil ich merke, manche Tage sind mir dann doch zu warm. Ich habe auch Heuschnupfen.
Oh ja, du klingst so ein bisschen verschnupft.
Ja, ich bin so, also ich bin immer so ein bisschen wie belegt. Ja, wenn es so warm ist und die Pollen rumfliegen, das mit den Pollen geht ja auch schon seit ein paar Wochen. Aber ich will jetzt auch gar nicht jammern. Ich mag natürlich auch das warme Wetter.
Ja. Ja. Ja, aber ich finde gerade von der Temperatur, gerade ist es eigentlich perfekt. Okay. Also wenn es dann über 26, 27 Grad
dann wird, zu viel, ne?
dann wird es irgendwann zu viel. Aber jetzt gerade ist wunderschön.
Gut, dann befinde ich mal kurz. Zum einen sind bei mir die 2 Jahre erreicht.
Ja, gratuliere.
Dankeschön. Dazu komme ich gleich nochmal, wie sich das verändert hat. Vielleicht auch gerade mit deinen 3 Jahren, meinen 2 Jahren. Ansonsten ist diese Woche was passiert, was seit, ich kann nicht ins Detail gehen, es hat mit meinem Nachwuchs zu tun. Ich möchte nur hier teilen, dass was Schönes passiert ist und ein historischer Tag. Ich habe zum ersten Mal wieder was gemacht, was früher Normalität war. Und das war einfach wunderschön. Das wollte ich nur kurz teilen. Es gibt Absprachen mit allen Beteiligten, dass ich hier nicht mehr erzähle.
Ich kann mir vorstellen, worum es geht, und vielleicht können sich einige Zuhörer auch denken.
Das war erst gestern, wo ich weiß, ich bin wieder auf dem Weg, wie in vielen Dingen in meinem Leben, dass wie vielleicht gewisse Dinge wieder normal stattfinden. Jetzt, ich apostrophiere mal normal, das ist mal so ein schwieriges Wort. Aber das war wunderschön. Ja.
Das freut mich sehr. Es passiert auf keinen Fall von alleine, dass sich das Leben einfach regelt. Aber je länger ich nüchtern bin, merke ich, und das merkst du vielleicht auch, dass man immer mehr die Kraft hat und die Ordnung im Kopf und die Kapazitäten, um sein Leben nach und nach auf die Reihe zu bringen. Ne?
Ja, ja.
Aber guck mal, jetzt überleg mal in 2 Jahren, was du dir aufgebaut hast mit John, wie sich das Verhältnis zu deinen Kindern verbessert hat und zu sonstigen Leuten aus der Vergangenheit.
Ja.
Da ist viel passiert.
Auf jeden Fall. Und das war wunderschön. Ansonsten muss ich sagen, dass zum Thema Suchtdruck jetzt um die 2 Jahre, dass ich noch ganz schön oft da sitze manchmal und einen schwierigen Nachmittag habe. Ja, muss ich schon sagen. Mir ist ganz wichtig, ich habe gemerkt, ich brauche noch mehr Arbeit, unabhängig von Sucht und Süchtig. Ja. Ich brauche noch mehr Aktivitäten, die damit nichts zu tun haben, mit der Abhängigkeitserkrankung. Das wird mir noch klarer, so je länger die Zeit voranschreitet. Denn es ist ganz toll, was wir machen. Das wird auch alles so bleiben, und wir möchten diese Auftritte tätigen und den Podcast machen und so weiter. Nur ich brauche noch was anderes, was mir Glücksgefühle gibt. Was jetzt nicht heißt, irgendwie noch mehr Menschen zu erreichen, ja. Und noch mehr Menschen irgendwie in die Therapie zu bringen oder so. Es ist natürlich eine Sache, dessen muss ich mir bewusst sein, dass mir das natürlich eine Zeit lang nicht, dass meine eigene Seele dadurch freigekauft habe, so mit Faust und Mephisto jetzt zu sprechen, aber ich habe schon gemerkt, wie das vielleicht auch ungesund sein kann. Ne?
Weil es dir sehr viel Energie nimmt, oder weil du dich einfach auch mit dem Thema die ganze Zeit beschäftigst?
Beides. Es nimmt mir Energie, es gibt mir Energie, aber es ändert nicht meine Grundsituation. Ne? Also das ist auch in Ordnung so, das ist ja selbst gewählt, dass wir das machen, aber ich glaube, ich brauche einfach noch einen zweiten Job. Ja, wo ich einfach nichts, wo es nicht unbedingt um Sucht geht.
Ja.
Denn manchmal habe ich das, also warum sage ich das so drastisch? Manchmal hast du einen Tag, da kommst du, hast du einen Podcast aufgenommen, dann sind wir mit einer Bahn gefahren, dann haben wir vielleicht noch einen kurzen Live-Auftritt gehabt, und am Ende habe ich noch so mit einem Experten gesprochen, also das ist jetzt auf einen Tag, weil das ist mal 2, 3 Tage sein, wo im Nachhinein was passiert ist so. Und dann sitzt du abends und denkst so, boah, also ich habe jetzt die ganze Zeit über Kokain geredet, jetzt habe ich richtig Bock. Ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich, wie immer hier, und das ist natürlich die Gefahr.
Ja.
Ja. Und die gab es am Anfang so nicht. Die wird mit der längeren Abstinenz, spüre ich die manchmal ein bisschen größer werden. Ja, weil man einfach so viel darüber redet. Und natürlich ist das alles mit Trauer und Schmerz und mit negativen Gefühlen. Nur der Onkel wäre ja nicht der Onkel, wenn er nicht das genau nimmt. Ja, und das ist ja wie so ein Leckerli, wenn du so einem Hund gibst, und dann Ja, was passiert dann? Ja, rennen wir jetzt los oder können wir der Sache, welcher Hund bleibt denn vom Leckerli stehen? Und ich will mich jetzt nicht mit dem Hund vergleichen, aber ich versuche ein paar sprachliche Bilder zu finden, um euch da draußen und auch dir zu vermitteln. Ich merke einfach, dass ich sehr achtsam damit sein muss. Ja.
Also ich kann das sehr gut nachempfinden, weil immer wenn ich mit Leuten darüber rede, wie es früher war, auch wenn es in einem negativen Kontext ist, aber wenn irgendwie dieses Ritual beschrieben wird oder die Substanz, wie sie aussieht,
so einfach, ne?
Das löst immer noch, also ich merke es jetzt gerade im Kribbeln im Körper, das löst was aus und habe ich auch schon häufiger gesagt, ich kann Alkohol sehen, ich habe auch, wir haben letztens gegrillt an einem Sonntag, waren Freunde da, habe ich auch ein Sixer Bier besorgt, weil das kann ich habe, das ist auch noch im Kühlschrank, das habe ich gar kein Problem mit der weißen Substanz. Das könnte ich aber nicht. Also ich kann nicht von Leuten umgeben sein und diese Substanz sehen. Ja, das kann ich nicht. Von daher kann ich das...
Wäre nicht möglich. Ne?
Nee, das wäre nicht möglich. Zu dem Punkt, also ich kann nur sagen, was mir sehr geholfen hat, der Vorteil beim Thema Sport ist natürlich... Sorry, deswegen rede ich ja nur von mir. Ich sag nicht, was du tun solltest.
Ich weiß,
der Vorteil ist
immer wieder gesagt.
Ja. Der Vorteil ist, also was das Schöne daran ist, dass du deinen Körper anders wahrnimmst. Ja. Und vielleicht auch achtsamer mit deinem Körper bist. Und wenn der Suchtonkel hochkommt, dass ich manchmal denke, nee, das will ich ja gar nicht machen. Ich will ja morgen Sport machen. Ich will ja fit sein. Also ich fühle mich gesund. Ich fühle mich gut. Ich weiß, das ist ein langer Weg. Aber wenn du baust irgendwie eine andere Beziehung zu deinem Körper dazu auf. Und ein anderer Vorteil mit Sport, so wie ich ihn mache, ist, ich bin da auch sehr extrem. Ich mache diese Stunde CrossFit und dann ich gehe so weit. Danach lege ich wirklich 2 Minuten röchelnd am Boden, so in der Embryonalstellung, also so eine Nahtoderfahrung. Aber da wird natürlich unglaublich viel Dopamin ausgeschüttet. Und es gibt mir so einen guten Start. Also ich bin morgens sonst leicht depressiv.
Ist das so?
Ja, ich habe immer so einen, morgens sind die ganzen Sorgen, diese Schwere. Und da muss ich erst in Bewegung kommen und dieses Ritual dann um 10 Uhr zum Sport zu gehen.
Okay.
Das hilft mir über einen großen Teil des Tages hinweg. Und mein zweiter Teil ist dann abends die Bühne. Das ist so ein kleines Gerüst, was ich mir da gebaut habe. Von daher hast du die. Wie sieht denn dein Sportprogramm aus? Oder hast du Lust darauf?
Kein Kommentar.
Du erzählst dir alles, aber das nicht.
Nein, ich habe doch schon öfter erzählt, dass ich da noch zu faul bin. So. Mhm. Und dass es in meiner ganzen abstinenten Phase mich noch nicht zum Sport geführt hat. Mhm. Ich habe das natürlich auf Therapie und jetzt auch im Gespräch mit Süchtigen, mit abstinent lebenden Süchtigen, rausfinden dürfen, dass das für viele ein gutes Thema ist. Und ich fühl's halt noch nicht. Aber ich wenn ich in den Spiegel gucke, fühle ich es, glaube ich, schon. Ich habe ordentlich zugenommen. Ich habe richtig zugenommen. Und da könnte man mal ran. Ich hätte gerne so eine Beachfigur wie du.
Alles ist eine Beachfigur.
I know. Also da mache ich mich auch nicht fertig. Also ich lasse mich auch nicht, mit Wörtern oder Blicken von anderen dazu mich kränken. Also da bin ich zu erwachsen. Und doch zu in meiner... in meiner Mitte stehend und auch zu selbstbewusst, dass man mich jetzt mit meinem Bauch irgendwie ärgern könnte, kann man nicht. Ja?
Aber
ich spüre, wie ich, glaube ich, langsam davon genervt bin. So.
Aber es macht natürlich macht es nochmal selbstbewusster und auch, was ich gemerkt habe, so wenn man ein paar mehr Muskeln hat, man wird im wahrsten Sinne des Wortes auch stabiler. So
ja, das stimmt natürlich alles, ja.
Aber ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist, aber was ich dir sagen kann, wie mit allen Dingen, die man anfängt, am Anfang hat man diesen Schweinehund und irgendwann kommt dieser Punkt, wo du sogar darauf Lust hast.
Ich will dich jetzt auch gar nicht da reinquatschen. Ich bin doch, glaube ich, ein Typ dafür.
Ja.
Aber
du bist ja ein extremer Typ. Wenn du irgendwann mal Blut geleckt hast, dann...
Man muss das halt fühlen dann, dass es jetzt losgeht. Ja.
Ja.
Von daher schauen wir mal.
Vielleicht könnten wir mal, das wäre vielleicht so ein YouTube-Format oder so. Vielleicht finden wir da draußen einen Personal Trainer.
Der mich umformen will. Ja, genau
wir machen den, drei Monate Programm.
Heißt das nicht Transformation?
Ja, wir machen eine die Hagen Transformation. Machen wir mit vorher, nachher wieder.
Ja, wenn da draußen jemand ist, der da so ein Format hat, dann wäre ich auch dabei, klar. Wenn's der Bewegung dient.
Ich glaube, man bräuchte, was für dich am Anfang echt gut wäre, so ein Personal Trainer, nicht nur, damit er dir zeigt, sondern der steht bei dir auf der Matte und sagt, Hagen, es ist 9 Uhr, du kommst jetzt hier raus.
Es gibt so eine Folge Pastewka, wo Michael Kessler der Personal Trainer ist von Pastewka. Kennst du die?
Nee, also die Serie, ne?
Die Sitcom. Also,
ja.
Ja. Ja. Ja, das ist sehr witzig. Liebe Grüße an alle Beteiligten.
Ja.
Ja. Okay.
Genau, sowas. Du bräuchtest, glaube ich, vor allem jemanden wie so ein Babysitter, der dich an die Hand nimmt und sagt so, komm, wir gehen jetzt raus. Wo wohnst du? In Tempelhof?
Ja.
Wir joggen jetzt einmal.
Wir joggen jetzt drei Runden ums Feld. Okay. Thema der heutigen Folge, lieber Moritz. Wir haben beide Kinder, wir hatten beide mehrere Beziehungen, wir hatten beide die Beziehung zu Kokain, wir waren beide auch nicht unerfolgreich im Beruf, du doch ein bisschen erfolgreicher als ich, wenn man es mal monetär sieht.
Ja, keine Ahnung.
Naja, wenn man deine es gibt ein paar Podcast-Folgen, die legen das nahe von dir. War jetzt nicht so gemeint, aber so kann man es erlesen, sag ich mal. Was mich mal interessiert, ich wollte noch mit dir heute ein bisschen über Beziehungen reden. Wie hat die Beziehung zu Kokain eigentlich andere Beziehungen beeinflusst? Um da reinzugehen, können wir noch mal kurz reingehen in die Zeiten des Erstkonsums, wie du zu Kokain kamst und in welcher Beziehung standest du dort zu einer Partnerin oder zu einem Partner? Wie bist du da aufgestellt in der Liebe?
Ich habe ja relativ spät mein Erstkonsum gehabt.
Ja.
Ja, der war mit, ich glaube, 31, 32.
Das ist echt spät, ne? Wahrscheinlich, ja.
Ist spät. Ich hatte eine kurze und knackige Karriere.
Ja.
Waren nur fünf Jahre, glaube ich. Also erstmal muss ich sagen, ich habe damals vorher Alkohol konsumiert. Ich bin jetzt erst auf dem Weg, nachdem ich nüchtern geworden bin und alles sein lasse, therapeutisch dazu in der Lage, irgendwie mich so weit zu finden und zu mir zu finden, dass ich überhaupt in der Lage bin, eine Beziehung zu führen. Was ja generell, ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Leute, die dann glücklicherweise nicht an Substanzen geraten, aber trotzdem gar nicht wissen, wer sie selber sind. Und ich glaube, wenn man selber nicht weiß, wer man ist und da Dinge nicht offengelegt sind, die einen dann irgendwie auf die Palme bringen oder man hat Bindungsängste. Wenn man das nicht angeht, dann ist man ja sowieso eigentlich nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen.
Ja, klar, aber wer weiß das schon?
Ja.
Also ich sehe mich da gerade richtig mit in deinen Worten drin, denn wenn ich zurückblicke, ich habe echt mittlerweile jetzt das Gefühl, dass ich wirklich zum ersten Mal richtig lebe. Jetzt bei mir sind es ja 15 Jahre Konsum.
Ja.
Und dass ich zum ersten Mal vielleicht auch wirklich meiner Partnerin ein Mensch offenbaren kann, der ich wirklich bin.
Ich
habe es ja noch nie, also das ganze Lügen und so, aber gehen wir nochmal zurück zu dir.
Zu meinem Erstkonsum, zu meinem Erstkonsum.
Ja, und wie da deine Beziehungen gerade waren noch mit Menschen.
Genau, ich kam gerade aus meiner Ehe und war dann, 3-4 Monate später in einer neuen Beziehung. Und mit ihr, die war auch gerade neu in Berlin, mit ihr haben wir beide zusammen dann die Berliner Party-Techno-Szene.
Ah, okay, ihr habt also beide konsumiert?
Ich hatte damals noch vorher nicht konsumiert, sie hatte, alles was ich erzähle, ohne jetzt irgendeiner Person die Schuld zu geben, das war meine eigene Entscheidung, über sie habe ich das kennengelernt.
Okay.
Sie hat mir damals im Ritter Butzke ein halbes oder ein Viertel, ein Ecstasy war meine erste chemische Droge.
Ja.
Ecstasy ein paar Mal, dann ging es irgendwie zu Speed und irgendwann ab und zu Kokain, was teilweise im Berliner Techno-Feier-Umfeld, weil es auch sehr teuer ist, gar nicht so verbreitet war. Und dann wurde das auch mehr, dass ich das ab und zu konsumiert habe und irgendwann haben wir uns getrennt oder sie hat sich getrennt und dann hatte ich Liebeskummer und dann ist dieses Kokain auf einmal in meinen Alltag geschlichen, weil dieses Gefühl des so komplett verloren zu sein und diese große Sehnsucht, die ich hatte und gar nicht mehr weiter wusste, diese Lücke habe ich dann gefüllt mit Kokain. Und dann wurde das immer mehr. Und dann kam...
Ich muss so kurz dranbleiben.
Okay.
Weil das kenne ich gerade. Diese große Lücke, diese große Leere. Also gerade auch, man hat schon Scheiße gebaut oder man ist irgendwie aus irgendwelchen Situationen, ist man alleine zu Hause. Und kannst du da nochmal in diesen Moment reingehen, warum ist dann Kokain so interessant? Für wenn man alleine zu Hause, wie stellt man sich jetzt diesen guten Abend, der jetzt kommen soll, eigentlich vor? alleine mit Kokain.
Ich muss sagen, dass ich glaube, anfangs war es, dass er von einem Freitag, Samstag, Sonntag, es gab ja in Berlin häufig noch sonntags die After Hour, da sitzt man noch zusammen. Und dann war vielleicht noch ein bisschen was übrig geblieben. Mhm. Und dann wacht man Montag auf oder ist da und dann hat man diese Leere und dann nimmt man das, ja. Und dann konsumiert man das und wirklich innerhalb von einer Sekunde wechselt deine Stimmung von ich bin so verloren, ich weiß gar nicht, wohin ich will, zu nee, du schaffst das. Es ist wie so ein Wahnsinn, guter Freund, in Anführungszeichen, der einen aufbaut und sagt so, du glaubst an dich selber auf einmal wieder und du siehst das Licht am Ende des Tunnels für diese kurze Zeit.
Das hast du sehr schön gesagt, ja. Denn ich habe oft, also sehr schön, um die Gefühle zu beschreiben, ja. Ich habe oft gesagt den Satz, dass für mich war die Lösung aller Probleme immer nur die der nächste Konsum. Und nicht, weil das objektiv so war, sondern einfach, du hast gerade einen scheiß Tag oder scheiß Jahre oder hast richtig Mist gemacht. Nur wenn du dann im nächsten Moment was konsumierst, dann sagt dir das erstmal, es wird schon alles gut. Und allein dieser Gedanke ist ja ein Todeskreislauf.
Nicht nur der Konsum an sich hilft, sondern die Vorfreude darauf auch schon. Ne? Also auch wenn man sagt, ich habe jetzt nur in Anführungszeichen am Wochenende konsumiert, dann ist aber trotzdem unter der Woche, wenn du dann auf der Arbeit sitzt, immer wenn du down bist, der Gedanke daran, ja, aber Freitag oder Donnerstag, da werde ich was bestellen.
Ja.
Irgendwann wurde, ich weiß es gar nicht mehr, kann mich jetzt gar nicht genau an den Moment erinnern, aber irgendwann wurde diese Grenze überschritten, dass man tagsüber auch mal dieser Nummer schreibt.
Ja.
Und das geliefert bekommt und konsumiert und dann geht's einem gut. Für den Zeitpunkt, ab und zu kamen auch Freunde vorbei und kurz danach ging dann diese Corona-Zeit los. Also es war schon eine Aneinanderkettung von ein paar unglücklichen Umständen. Mhm. Aber vielleicht wäre es früher oder später eh passiert. Dieser Liebeskummer und dann mit Corona sind ganz viel Rhythmus verloren gegangen. Ne?
Ja, kannst du mal sagen, wie denn die Beziehung mit jemandem war? Oder magst du darüber reden, wie diese Beziehung, wenn man viel unterwegs ist und auch beide Seiten schon auch konsumieren, wie hat man da eigentlich gelebt?
Ja, die Beziehung war unglaublich, war eine große Achterbahnfahrt. Mhm. Ja. Wir haben uns viel gestritten.
Auch wegen Quatsch bestimmt, oder?
Intoxikiert. Ja, auch wegen Quatsch. Ja. Natürlich auch, wenn man dann viel im Club-Umfeld unterwegs ist, auch Eifersüchteleien, solche Dinge. Aber dann auch sehr intensiv geliebt. Dann den Hangover zusammen erlebt, was teilweise auch gut war und schön war. Dann wacht man zusammen auf, wo man auch den Hangover dann besser verkraften kann, wenn man zusammen konsumiert. Aber wenn man in einer Beziehung ist, wo beide konsumieren, da schaukelt man sich natürlich gegenseitig hoch.
Ja, ja.
Das ist ganz schwer. Ich weiß gar nicht, ob du das jemals hattest. Du warst ja immer derjenige, der es dann eher heimlich gemacht hat.
Ja, immer.
Oder du warst nie in einer Beziehung mit einer Person, wo du gesagt hast, so, wir sind Bonnie und Clyde, wir ziehen durch die Nacht. Und
nee, gar nicht. Ich kenne das gar nicht.
Nee.
Ich war immer der das heimlich gemacht hat.
Mhm.
Ja.
Ich kenne beides.
Ja.
Weil selbst mit der Partnerin, wo man dann auch gemeinsam konsumiert hat, weiß ich auch von ihr, hat man sich dann doch auch irgendwie manchmal gegenseitig betrogen. Oder also betrogen im Sinne von, man hat verheimlicht, weil man dann doch konsumiert hat oder zusätzlich konsumiert
hat. Erzähl doch mal, wieso macht man denn das dann?
Ja, weil wir dann doch irgendwie, das ist ganz komisch, man konsumiert zusammen und ist zusammen in der Ekstase. Aber will sich dann doch auch gegenseitig belehren, so ja, aber unter der Woche nicht und das sind unsere Regeln und an dem Wochenende bin ich weg und da konsumieren wir beide nicht und dann einigt man sich da drauf oder macht man das trotzdem und verheimlicht das.
Oh Mann,
es ist lustig, wenn
sich und andere wieder selber, ne?
Die ganze Zeit und es ist lustig, das findet auch viel statt, auch so in der Feierszene, wie Süchtige sich, also konsumierende Süchtige, sich gegenseitig versuchen zu belehren und zu sagen, warum, oder auch wie viel darüber geredet wird, dass andere Leute ein Problem haben. Also man konsumiert und redet darüber, ja, aber die Person hat das gar nicht im Griff, aber wir haben das. Ja.
Das ist die sogenannte Pseudo-Aufgeklärtheit.
Ja.
Ja, das habe ich jetzt schon von einigen Leuten gespiegelt bekommen. Ich bin ja seit mehreren Jahren nicht mehr in der Clubszene aktiv. Nur sind wir jetzt ja hier mit diesem Thema so öffentlich, dass wir bei den Live-Auftritten im Stammtisch oder auch in E-Mails viele Geschichten serviert bekommen, dass die Menschen heute viel aufgeklärter sind. Also man zum Beispiel, man weiß, Kokain macht abhängig, man weiß um die medizinischen Gefahren auch für den Körper. Teil oft sind das jetzt halt auch Ärzte oder ärztenahe Menschen, die da konsumieren. Also von dem, was ich gehört habe. Will jetzt nicht verallgemeinern, das ist klar.
Aber ich glaube, dazu gibt es Statistiken, dass gerade Ärzte, ich glaube Zahnärzte, Chirurgen...
Und die sind Leute, ja sehr aufgeklärt.
Ja.
Und da ist dann wirklich diese Pseudo-Aufgeklärtheit ganz stark, von wem wir haben das unter Kontrolle, wir wissen, wie man das richtig konsumiert. Dabei, wenn ich mir da die Muster anschaue, bin ja kein Arzt, aber das ist auch nicht... Das ist, funktioniert ja auch so nicht. Aufgeklärtheit.
Ich habe aber auch gedacht,
also dass nicht im Sinne, nicht, wenn ich jedes Wochenende konsumiere. Das glaube dann eben nicht mehr.
Den Kommentar gab es ja auch unter, ich glaube, weiß nicht, ob unserer ersten oder unserer zweiten Folge bei YouTube. Wie kann man so dumm sein und abhängig werden? Ich seit 10 Jahren konsumiere ich immer wieder und ich bin nie abhängig geworden. Also vielleicht bist du abhängig.
Ja. Also Wahnsinn, manche Kommentare, einfach Wahnsinn. Ja.
Übrigens, mir fiel, das jetzt kommt jetzt ein bisschen spät, aber weil du eben gesagt hast, dass es dir schwerer fällt, dich so viel mit dem Thema zu beschäftigen oder dass es dich auch näher dahin bringt.
Ja.
Ich kann das nachvollziehen, weil ich merke, wie viel weniger es geworden ist, dass ich das Thema beispielsweise auch in der, anfangs war das viel Teil meiner Comedy, dass ich drüber rede, ich bin nüchtern geworden und ich habe das jetzt erst gemerkt, ich rede da gar nicht mehr so viel drüber und früher habe ich fast jeder Person, auch die ich neu kennenlerne, irgendwie habe ich es immer geschafft, das Gespräch so drauf zu bringen.
Ja,
und
jetzt
könnte es passieren, dass ich eine Person kennenlerne.
Du gar nicht erwähnst.
Und das kommt dann irgendwann so beiläufig, dass gefragt wird, aber ich habe überhaupt nicht mehr den Drang.
Ja, ist gut.
So gestern war ich in einem Comedy-Club und da meinte sie, habe ich ein alkoholfreies Bier getrunken und dann meinte sie, wir haben aber auch alkoholisches Bier da hinten. Ich so, nee, ich trinke kein alkoholisches Bier. Meinte sie, aber wir haben auch Cider. Ich so, nee, ich trinke gar keinen Alkohol.
Ja.
Und sie so, ah, okay. Und dann war das Gespräch beendet. Früher hätte ich das als Aufhänger genommen, um meine Geschichte zu erzählen.
Ja, ja, ich kenne das so gut.
Und meine, die Energie ist... Ja, es ist einfach nicht mehr so interessant für mich.
Ja, ich kenne das auch. Es kommt bei mir noch auf die Situation an. Also, ich habe jetzt die Situation, was war das denn schon wieder? Ach so, letztens war ich im Supermarkt. Und ich bin ja auch ein kleiner Proll. Manchmal. Also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber da war so ein Aufsteller an der Kasse für das neue Getränk von, wie heißen diese reichen Typen, dieser RTL 2-Typ.
Geiss.
Ja, die Geissens. Die haben ein Getränk. Wir sagen jetzt bloß nicht, wahrscheinlich schon viel zu viel Werbung. Die jedenfalls haben ein Getränk und.
Energy ist, oder was?
Nee, alkoholisches Getränk.
Alkoholisches Getränk.
Und mit bunten Farben und mit einem Slogan, der wirklich, also wirklich den Slogan aus der Hölle.
Also, Wortspiel aus der Hölle wahrscheinlich.
Ja, wo es natürlich wieder geht um Lebensgefühl, um Freiheit, um irgendwie diesen ganzen Scheiß, mit dem man, für Alkohol Werbung macht, ja. Und ich stehe halt da und sage, ich würde jetzt gerne den Manager hier sprechen von dem Supermarkt. Dieser Aufsteller muss hier weg und macht eine Szene. Einfach, weil ich an dem Tag mal wieder so einen Hass hatte gegen diesen ganzen Alkoholscheiß.
Aber was hast du gedacht? Ich meine, es gibt doch überall Aufsteller für Alkohol. Was war dein Aufhänger? Du
sagst das einfach, ist mein Home-Supermarkt und ich möchte das nicht sehen.
Und?
Und funktioniert wohl gar nicht.
Echt?
War dann weg.
Du hast schon so einen Promi-Status?
Nein, nicht deswegen.
Wir müssen das weg, sonst kauft Hagen Decker nicht mehr bei im Norma ein.
Nein, ich meinte einfach, da waren doch gerade ganz viele Kinder und ich habe halt gesagt dem Leiter dort, dass das sieht aus wie ein Getränk für Kakao, eine Werbung für Kakao.
Ah.
Ja, und oder sowas ähnliches. Und ich finde es einfach schwierig, dass wir als Gesellschaft sollten darüber nachdenken. Und einfach nur so, und dann wurde halt 5 Meter nach links geschoben, aber ich stelle schon fest, wie ich gerne weniger darüber reden würde manchmal auf der anderen Seite, aber da so viel zu tun ist. Da so viel zu tun ist. Ich habe letztens jetzt wieder ein langes Gespräch gehabt mit jemandem über, wer eigentlich die Flachmänner an Tankstellen auf Autobahnen kauft.
Ja, natürlich.
Wer kauft sie denn? Ja, und
klar, warum, wenn man mal müde, warum, wenn man müde ist auf einer langen Autofahrt, einen kurzen Flachmann, dann geht's
einen klaren wieder rein, ja. Ich will jetzt gar nicht wieder vom einen ins Tausendste, aber
ich bin
so
mir
Sachen
sicher,
regen mich dann sehr, sehr auf und nehmen mich so mit, weil ich ja auch an so vielen Gruppen saß mit Alkoholikern und weil das einfach nur mal die Einstiegsdroge Nummer eins ist und so eine gefährliche Droge und dass wir als Gesellschaft da die immer noch so krass verharmlosen, da fällt mir nichts zu ein.
Ich glaube, ich stelle mal die Prophezeiung auf, dass sich das ändern wird in den nächsten 10 Jahren.
Muss es, ja.
So ähnlich, wie es sich bei Zigaretten geändert hat.
Stimmt, ja.
Jetzt haben wir das Vape-Thema, aber egal, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber ich glaube, dass sich das ändern wird, was Werbung für Alkohol angeht. Ich glaube, dass wir da eher in die Richtung der skandinavischen Länder gehen und es vielleicht auch nicht mehr an Tankstellen, vielleicht auch nach einer gewissen Uhrzeit kein Alkohol mehr.
Ja, das würde ich toll finden. Dafür möchte ich aber trotzdem dann weiterkämpfen.
Ja, ja, das ist ja auch.
Ja.
Okay, wir sprechen über
Beziehungen.
Beziehungen, Liebe.
Ja.
Also ich habe es bei mir erlebt und auch bei Freunden, jetzt gar nicht nur Liebesbeziehungen, auch Freundschaften. Es ist unglaublich schwer, wenn eine Person oder beide noch unmöglicher in der Sucht stecken, weil du einfach grundsätzlich nicht ehrlich bist und wenn du in dem Punkt nicht ehrlich bist, dann trägst du ja ständig eine Schuld und Scham in dir rum, eine ständige Angst, erwischt zu werden und bist auch immer so auf 7:30, wenn die andere Person was sagt, bist du irgendwie schneller auch irgendwie, gehst du hoch oder bist in diesem Verteidigungsmodus, weil diese Schuld und Scham sorgt dafür, dass du die andere Person dann eher angreifst.
Voll, du bist heute richtig gut dabei, bei Sachen auszudrücken, die ich im Bauch habe. Also, ja, ist so.
Weil Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, sobald ich in irgendeinem Gespräch gemerkt habe, da wird mein Verhalten von gestern angegriffen oder die Droge. Da geht man in eine aggressive Abwehrhaltung.
Ja. Man merkt ja, wenn man auf Sachen...
Man wird aber auch ein Arschloch dadurch.
Total, weil wenn man auf... Man merkt es ja, wenn man Leute...
Ich wurde ein Arschloch.
Durch Kokain.
Ja.
Und ich merke das ja auch, wenn man Leute anspricht auf Dinge, wo man einen Punkt getroffen hat, wo man eigentlich auf dem richtigen Pfad ist, dann reagieren die eigentlich sehr extrem und sehr verteidigend. Ja. Und... das wirkt sich einfach auf die gesamte Kommunikation aus.
Ja.
Und dieses Gefühl von Schuld und Scham macht einen schwach. Und wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist, eine schwache Person ist, dann neigt man dazu, den anderen eher anzugreifen.
Sag doch mal ein Beispiel, Moritz. Wie schnell hat man eigentlich eine liebe Person, muss jetzt nicht die Partnerin sein, oder wie schnell hat man eine liebe Person angelogen rund um Kokain?
Ach, da war gar keine Hemmschwelle mehr dabei.
Oder?
Also wirklich einfach so geradeaus.
Ja.
Man wird auch...
Warum macht man das?
Weil man natürlich nicht zufrieden ist. Also letztendlich, was sagt der Sucht aus? Sucht sagt aus, dass man ist ja eine Charakterschwäche. Man fühlt sich
in dem
so
Moment,
an.
In dem Moment. Genau. Für einen selber. Absolut, ja.
Einfach sagen, nee, ich will das nicht trinken, sondern ich bin einfach so...
Ich
gebe mich dem hin. Und das ist natürlich für mich zumindest nicht die Person, die ich sein will. Ich will ja eigentlich irgendwie Herr meiner Sinne sein, eigene Entscheidungen treffen, stark in dem Sinne sein, weil eine Person, die dann so charakterschwach ist, ist dann vielleicht auch kein besonders zuverlässiger Partner. Und das möchte man ja auch nicht ausstrahlen. Mhm. Also das geht... ganz schnell oft, dass man gar nicht so lange darüber nachdenkt. Auch in Situationen, wo es unnötig war. Auch mit Leuten, die vielleicht selber konsumieren, die vielleicht auch mitfeiern waren. Irgendwie untertreibt man dann. Man kennt das selbst beim Arzt, wenn man gefragt wird, wie viel trinken sie eigentlich?
Ja.
Ich denke mal, dass Leute da immer eher zu wenig angeben, um sich doch besser darzustellen.
Stimmt,
obwohl es ja wirklich... da darum geht, wie vielleicht die Medikamente eingestellt werden. Ne?
Oh Gott, da habe ich eine kurze Geschichte noch zu. Und da möchte ich sagen, wenn ihr im Krankenhaus seid und wegen irgendwas operiert werden müsst und ihr mit dem Anästhesisten dieses Vorgespräch habt und der euch fragt, nehmen Sie Substanzen? Wenn ja, wie viele und welche? Dann seid so ehrlich, wie es geht. Dieser Mann hat ja sowieso auch eine Schweigepflicht und so weiter, würde es niemandem erzählen, aber für eure Operation ist das total wichtig. dass wenn ihr eine Vollnarkose bekommt oder irgendwie anders anästhesiert werdet, dass ihr dort ehrlich seid. Denn ich hatte doch diese schlimme Geschichte mit meinem Bein. Unsere Hörerinnen werden das wissen. Und ich wurde 3-4 Mal in der Tschechei operiert. Tschechei kann man nicht sagen. Tschechien.
Tschechische Republik.
Ja, ja. Und dann in Berlin. Und dann gab es dieses Gespräch und ich sage das dann auch ehrlich. Ich glaube, das war der erste Mensch, das war 2012, dem ich überhaupt davon erzählt habe. Also so von außen einfach so, nehmen Sie Drogen, ja, Kokain. Also so habe ich es nicht gesagt, aber dass das dann, dass ich das geteilt habe. Und der hat mich das nächste Mal, war die erste OP von irgendwie 10, da um mein rechtes Bein zu retten. Und der kommt am nächsten Tag zu mir, meine Herr Decker, es war sehr wichtig, dass sie mir das gesagt haben, denn wir brauchten doppelt so viel.
Weil du einfach so eine Toleranz hattest.
Genau, wegen der Toleranz, aufgrund dieser mehreren Jahre Kokain. Und sonst wachst du halt dann auf mitten in der OP und die haben eine Stresssituation. Ne?
Wir mussten die Dosis für Elefanten nehmen.
Deswegen möchte ich nur teilen, dass wenn ihr da im Krankenhaus seid, seid da ehrlich, denn es geht um eure OPs und der Anästhesist muss das wissen und der brauchte bei mir doppelt so viel von was auch immer, um mich schlafen zu halten. Das fand ich schon sehr erschreckend rückblickend.
Ja, ja. Auch bei Therapie, wo man ja auch eigentlich ehrlich sein kann, obwohl ich habe eine normale Verhaltenstherapie gemacht und da war ich mir anfangs nicht sicher, ob ich rausfliege, wenn ich sofort sage, dass ich konsumiere. Von da habe ich das eher so häppchenweise, eher so, ja, ein bisschen Alkohol. Aber, und dann habe ich mich irgendwann über die 3, 4, 5 Stunden komplett offenbart und dann wusste der das auch und bin ich sehr dankbar, der hat an mich geglaubt und wir haben die Therapie weitergemacht.
Das ist leider nicht Usus.
Ist leider nicht Usus. Ja. Aber trotzdem, also Lügen ist ja auch, wenn man es ein bisschen anpasst, ne? Wenn man gefragt wird, wie viel denn, wie oft, da hat man immer gelogen, da hat man nie die Wahrheit auf den Tisch gepackt, weil man irgendwie immer dachte, das sind doch ein bisschen zu viel. Ja, und
wie würdest du denn deine Beziehung zur Substanz beschreiben? Ab wann kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, du hast mir ja völlig die Kontrolle über mein eigenes Leben genommen, du Arsch, Kokain. Kannst du da so einen Wendepunkt beschreiben in deiner eigenen, mit deinem eigenen Blick auf die Lage?
Ich überlege jetzt gerade, es war auf jeden Fall, das letzte Jahr war das intensivste. Da war auch, und das war dann mitten in der Corona-Zeit. Jetzt muss ich mal gerade zurück überlegen. Ich bin seit 1. Juni 21 nüchtern. Corona ging Anfang 20 los. Ja, also dieses so wirklich dieses letzte Jahr in der Corona-Zeit, wo es immer wieder dieses abwechselnde Lockdown, kein Lockdown. Ja. Das war das intensivste Jahr, wo dann dieser Liebeskummer war. Und irgendwann habe ich wirklich gemerkt, ja, es passiert immer häufiger, auch an Tagen, wo ich ganz klar gesagt habe, heute wird es nicht passieren. Auch mit meinen Kindern, dass ich dann einfach müde war, häufiger eine Serie angemacht habe, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt nochmal kurz schlafen. Ich merke das jetzt, wie ich Fußballspiele meiner Tochter mitgehe, wie ich wirklich da bin und das genießen kann und zugucken kann und nicht nur da bin und denke, so ja, heute Abend irgendwie kann ich mir was bestellen, wenn ich
das ist eine meiner schlimmsten Erinnerungen, Moritz, sorry, wenn ich unterbreche.
Nee, total.
Wenn ich daran denke, ich mache was ich eigentlich liebe, zum Beispiel irgendwas mit den Kindern, dieses Beispiel von dir gerade, aber eigentlich hast du im Hinterkopf nur, wann ist der Scheiß endlich vorbei, wann kann ich einkaufen gehen, aber und zwar das Einkaufen. Ja. Und dieses Gefühl kenne ich so krass und dafür schäme ich mich auch heute noch so heftig für. Weil das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Das bin überhaupt nicht ich. Ja?
Ja.
Der von seinen Kindern weg will, um zu konsumieren. Das ist ja unfassbar eigentlich.
Das ist unfassbar und so wie hart es jetzt auch klingt, manchmal ist ja die Substanz dann wirklich hat die Priorität. Absolut. Also man hat noch ein Verantwortungsbewusstsein, das geht jetzt nicht, jetzt bist du mit deinem Kind. Aber die Gedanken kreisen sich darum.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ich habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, wenn ich mit den Kindern im Urlaub war und dann da nüchtern war und wir sind in Berlin gelandet und waren im Taxi. Ja, ja, ja. Taxi auf dem Weg, um die Kinder wieder zu ihrer Mutter zu bringen, dass ich teilweise im Taxi schon dann eine Nachricht an die Nummer abgesetzt
habe.
Habe
ich auch gemacht, Moritz.
Sodass ich dann wirklich so perfekt das Timing, die Kinder abgesetzt. 10 Minuten später war ich vor meiner Haustür und dann habe ich den Kollegen getroffen, der mir das gegeben hat. Und da war ich teilweise schon am Abend, bevor wir zurückgeflogen sind aus dem Urlaub, war ich schon diese riesige Vorfreude und jetzt steige ich in den Flieger und jetzt gleich komme ich an und dann will ich bestellen. Und dann, also da
baut
sich,
was du meinst.
Ja. Diese Zeit, eigentlich dieser Tag, eigentlich viel spannender als der Moment, wo man dann wirklich konsumiert. Also aber eigentlich traurig, weil man dann nicht wirklich da war, auch wenn man da nicht konsumiert hat, weil diese Gedanken daran so groß waren.
Ich weiß genau, was du meinst, mal wieder heute. Also vor allem, wie oft ich das auch gemacht habe. Also es gibt jetzt nicht nur 1, 2, 3 Urlaube oder Situationen, wo ich nach Berlin zurückkam, sondern mir fallen direkt 10 ein, wo ich in diese Stadt zurückkomme und das so time, dass wenn ich mit dem Taxi zu Hause bin, das andere Auto schon dasteht. Und ist das nicht verrückt? Ich meine, bis vor kurzem kannten wir uns doch gar nicht. Ja. Und wir hatten diese Parallele und ich denke, viele da draußen mit dieser Droge kennen diese Situation, ist schon
aufgefallen. Bei dieser Droge ist ja zeitgenaue Beschaffung sehr wichtig, weil, also für mich, es gibt Leute, die das machen, ich konnte das nicht auf Vorrat kaufen?
Nein.
Es gibt ja Leute, die
gibt
da...
Gibt es Leute, die das auf Vorrat kaufen können?
Ja, das ist, glaube ich, endet nie gut. Ja. Aber das heißt, man ist immer damit beschäftigt und glücklicherweise ist die Logistik da sehr gut. Aber man muss es ja immer dann für dann bestellen. Ich glaube zum Beispiel Leute, die Gras rauchen, kaufen sich Gras für einen Monat.
Ja. Das habe ich auch gehört, ja.
Und also man ist immer mit... Und deswegen ist dieser ganze Bestellprozess, der hat aber irgendwie auch so was Romantisches. Also das gehört irgendwie zum Erlebnis dazu und hat irgendwie auch was.
Ja, ich meine, Positives. Du hattest ja nie das Problem, dass du dann monetäre Issues hattest, ne, bezüglich Kokain. Das muss man, oder? Oder wie war es am Ende raus?
Nicht, dass ich dadurch irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten geraten bin, aber was ich schon mal hatte, ich hatte ein EC-Kartenlimit.
Ja.
Und damit sich Tage überschnitten haben, bin ich nicht
an
Bargeld oder die Uhrzeit der Nacht. Und ich kann mich erinnern an wie ich nachts im Haus irgendwie so wirklich durch alle Hosen nochmal durchgegangen bin, ob irgendwo noch Geld ist oder Jacken. Und manchmal hat man dann was gefunden.
Einmal.
Oder wenn die EC-Karte, das Automatenlimit erschöpft war, dass ich zum Supermarkt gegangen bin. Dann kurz was für 10 Euro gekauft, um da nochmal Geld abzuheben.
Wie bist du damit umgegangen, wenn Freunde sich bei dir Geld borgen wollten? Ist so A, Frage A, ist sowas passiert? Wo du wusstest, mit dem habe ich auch konsumiert, den hat es vielleicht, also so hat man ja nicht drüber nachgedacht, den hat es auch erwischt. Dann, haben Freunde, mit denen du konsumiert hast, dich nach Geld gefragt mit einer Lügengeschichte, wo du wusstest, es geht um Konsum und hast du Geld gegeben?
So.
Sehr konkrete Frage.
Ja. Nee, so direkt nicht. Also wenn wir konsumiert haben mit Freunden, habe ich auch häufig gekauft irgendwie.
Mhm. Okay.
Ist auch die Frage, was die Basis dieser Freundschaft war, ich die Drogen kaufe.
Das, absolut, ja.
Aber nee, ich habe Leuten Geld geliehen, aber es waren keine größeren Summen und war aber auch immer, eigentlich sollte man das auch irgendwie abschreiben. Wenn man es zurückkriegt, ist gut, aber man weiß ja...
Kommst du zurück? Diese.
Doch, in den meisten Fällen schon.
Ja, okay.
Sonst habe ich auch Freunden manchmal geholfen mit Geld, aber es war nicht dieses klassische, ich weiß, er braucht jetzt Geld.
Okay.
Ich habe das, also wie gesagt, wenn dieses Kartenlimit manchmal erschöpft war, und ich dann tagsüber irgendwie Geld brauchte, dann habe ich schon Leute angelogen und gesagt, hier irgendwie ist gerade hier.
Hast du was Leuten was überwiesen und die haben
es dann abgehoben? Ja, kann ich dir PayPalen und dann genau.
Dann PayPalst du mir zurück.
Genau, PayPal ich dir das, kannst du mir das kurz irgendwie dann in Bar geben.
Ja, klar.
Wo ich mir auch dann im Nachhinein dachte, so, was haben die denn gedacht, warum brauchst du jetzt irgendwie
200? Hast du das mal aufgelöst mit Leuten?
Nee.
Also, werden die jetzt mitbekommen haben wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. War jetzt auch nicht so häufig, aber man denkt ja auch immer, alle wissen es. Oder auch wenn ich im Supermarkt dann Bargeld abgehoben habe, habe ich auch gedacht, so, die denken jetzt bestimmt, ich bestelle Kokain. So ein Schwachsinn.
Also Paranoia, hattest du Paranoia?
Ein bisschen. Nicht so wie du hast das ja ein paar Mal erzählt. Aber natürlich, klar, wenn man dann irgendwie im Aufzug die Nachbarn trifft.
Ja, okay. Augenkontakt.
Ja, genau.
Das ist komisch, dass man dann immer denkt, also man muss ja sagen, man sah ja bestimmt eh nicht, man sah ja in diesem Moment nicht gut aus im Fahrstuhl mit den Nachbarn, ne? Trotz allem würde mich mal interessieren, so eine ganz objektive Studie, wie oft denken jetzt die Nachbarn in diesem Moment, oh, mit dem stimmt was nicht, oder haben die einfach vielleicht sogar gar nichts gedacht? Nur der du und ich in der Situation haben in dem Moment natürlich da voll viel reininterpretiert.
Wahrscheinlich hat man zu viel reininterpretiert, aber ich glaube, die haben bei mir das schon mitgekriegt, wenn sie nicht ganz blöd waren,
okay.
Weil es bei mir auch schon viel ein- und ausging, Leute auch zu Tag- und Nachtzeiten, ein bisschen Party, After Hour, dann sehen sie die Gestalten. Ich habe auch im Supermarkt viel Alkohol gekauft. Ich habe so einen kleinen Bollerwagen, mit dem man auch auf Festivals ging. Kennst du diese zusammenklappbaren Bollerwagen? Mit denen,
wo man auch Kinder mit
transportieren kann. transportieren kann.
Ja.
Also wenn ich da Pfand weggebracht habe mit denen, da war natürlich sehr viel Bier oder auch Altglas, Rumflaschen. Und ich habe dann auch sehr viel Alkohol eingekauft.
Mhm.
Ja, ich frage mich manchmal, ob der Supermarkt in meiner Nähe, ob der irgendwie sieht, so wahrscheinlich so wichtig bin ich jetzt auch nicht, aber okay, früher hat er immer sehr viel Alkohol und Eiswürfel und Bargeld und jetzt ist es irgendwie
ja, es gab in meiner alten Hood auch so ein, zwei Kassierer, wo ich immer Angst hatte. Oder was heißt Angst? Wo es einfach das Gedankenkarussell losgeht.
Aber die meisten Leute sind dann auch einfach mit sich selber beschäftigt.
Ja,
ich glaube, dass denen relativ egal ist. Aber man fühlt sich heutzutage besser, wenn man die Leute sieht und
ja. Moritz, ich danke dir fürs Teilen.
Gerne. Danke dir, Hagen. Ich habe eine kurze Frage noch.
Ja, sehr gerne.
Jetzt haben wir viel über gescheiterte Beziehungen gesprochen.
Ja.
Wie sieht es denn jetzt in deiner derzeitigen Beziehung aus, in der du nüchtern unterwegs bist? Ist das eine andere Qualität von Beziehung?
Okay. Du siehst mich schon grinsen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen weiß ich gar nicht, wie viel ich darüber sie sagen möchte.
Mhm.
Aber ich kann es mal allgemein halten, denn ich weiß, dass sie die Sendung auch hört. Und es ist so, dass ich, wie ich schon ein paar Mal meinte, letzten Monate hier in der Sendung auch das Gefühl habe, zum ersten Mal richtig zu leben. Also wieder zu leben seit 15 Jahren, weil ich ja eben so krass auf einem anderen Planeten unterwegs war, muss ich echt sagen. Und in ganz vielen Teilen meines Lebens, Bereichen. Und es ist einfach für mich sehr entspannend, wenn man nicht lügt.
Ja.
Wenn man was sagt, man ist verlässlich. Also diese ganz simplen Dinge. Und ich kann mit ihr auch meinen Schmerz teilen, der vergangenen Beziehungen so. Das heißt eben nicht, dass ich jetzt mir diese zurückwünsche, sondern mit Schmerz teilen meine ich, dass sie meinen Gefühlen auch Raum gibt, wenn ich mal wieder mich an was erinnere, was ich meinen Ex-Partnerin angetan habe und dann auch eben traurig bin. Ich beweine sowas auch regelmäßig immer noch, weil ja da eben auch Kinder mit dranhängen und da gibt es Situationen, die kommen dann in mir wieder hoch und die machen mich einfach sehr, sehr traurig und sie gibt diesen Gefühlen von mir auch Raum und Platz und denkt dann nicht irgendwie, ist dann nicht eifersüchtig auf irgendwelche Trauergefühle bezüglich Ex-Partnerin. Ich hoffe, ich konnte mich gut ausdrücken, wie ich das meine.
Es klingt sehr schön.
Es klingt gesund.
Und eine Sache noch, was denkst du denn, man kann jetzt keinen generellen Rat geben, aber wenn wir jetzt nüchterne Personen haben, die von ihrem Partner wissen oder vermuten, dass sie in der Sucht sind. Jetzt habe ich gesagt, meine Meinung ist, ich würde für mich immer entscheiden, ich könnte mit einer süchtigen Personen, die noch konsumiert, nicht zusammen sein, weil das eigentlich nicht funktioniert.
Ja.
Was geben wir diesen Leuten mit?
Wir geben den Leuten mit, was wir hier immer machen und was wir auch gleich machen werden, wenn einer von uns beiden die Taste drückt, wählt den Weg, eine Drogenberatungsstelle aufzusuchen, teilt eurem Hausarzt vielleicht mit, macht einen Termin bei einer Therapeutin. Das sind so die ersten Sachen. Also ihr müsst da nicht alleine durch. Wenn es euren Partner betrifft, sprecht ihn drauf an, hört mit ihm mal ein paar Folgen dieses Podcastes. Wenn das nach Monaten oder Jahren eurer Hilfe, eurer Liebe zu keiner Einsicht geführt hat, muss man aber auch fair sein und sagen, da müssen sich auch Angehörige beschützen.
Hm.
Ja. Ja, Das ist so ein bisschen die Kurzversion. Ja.
Okay.
Also es bringt nichts jetzt für 5 Jahre, glaube ich. Es ist immer noch mal anders, wenn es Eltern sind und es Kinder betrifft, als wenn es Partner sind, muss man auch mal sagen. Wir sind aber hier eben keine Ärzte und keine Therapeuten und können diese da keine Tipps geben, sondern wir würden euch immer raten, wendet euch an eine Drogenberatungsstelle und lasst euch von Experten beraten, wie ihr mit der Situation umgeht.
Lassen wir das die Experten machen, ja. Weil man selber leider, es ist eine harte Erkenntnis, aber sie tut trotzdem auch gut, das zu wissen, dass man nicht in Aktionismus verfällt.
Ja.
Man kann als Angehöriger relativ wenig machen,
so,
außer zur Seite zu stehen. Und solange die Einsicht des süchtigen Konsumierenden nicht da ist, geht da sowieso gar nichts. Genau, jetzt haben wir viel über deine Rolle in der neuen Beziehung gesprochen. Wie ist denn das für deine Partnerin? Ich schätze mal, du hast ja auch um einiges mehr Zeit. Wenn man nicht konsumieren geht ja auch viel Zeit drauf.
Ja, ich habe mehr Zeit. Sie arbeitet im Homeoffice zu Hause, das heißt, wir sind dann sehr viel zusammen. Und da möchte ich mich jetzt kurz halten und sagen, das ist einfach sehr, sehr schön.
Wundervoll.
Moritz, es gibt noch Playlist, Wucht und Flüchtig natürlich, und jeder Gast kann was addieren. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ein Track, den ich zurzeit wieder häufiger höre, irgendwie auch gerne auf Repeat, wenn ich dann auf dem Fahrrad bin, ist von Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Ich
weiß love it!
Weiß nicht, ob der schon drauf ist. Auch leider ein sehr drogenkonnotierter Song, sicherlich.
Aber ich denke da nicht dran, wenn ich den höre.
Nee, es ist ein unglaubliches Gefühl.
Ja,
von,
ist einfach ein geiles Gefühl, ja.
Ja.
Dann hören wir den jetzt alle. Vielen Dank fürs Hiersein.
Gerne.
Moritz Hohl, du hast jetzt Zeit und Raum, in Sucht und Süchtig zu sagen, wo kann man dich sehen, wo kann man dich hören, wann kommt das Buch?
wann kommt? Ich wurde tatsächlich einmal kontaktiert, aber habe mich jetzt dagegen entschieden.
Okay.
Nein, also mein Fokus liegt auf Stand-Up-Comedy. Ich bin jeden Abend irgendwo auf der Bühne, aber ab Oktober bin ich in ganz Deutschland unterwegs auf Tour. Das heißt, dass ich wirklich dann 70, 80 Minuten Comedy-Programm mache. Die Tickets findet ihr auf dem Link auf meinem Instagram. Ich komme in 11 Städte, also sicherlich irgendwo auch bei euch in der Nähe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Es wird lustig, versprochen.
Das machen wir und wünschen, dass die Bude voll wird. Dann würde ich dich bitten, Moritz, diesen roten Knopf hier zu drücken.
Yes.
Gut. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Abend oder einen schönen guten Morgen oder sag einfach mal Mahlzeit, wenn ihr diese Sendung am Mittag hört. Das war Sucht und Süchtig für heute. Falls ihr euch Gedanken über euren eigenen Konsum macht oder den von anderen, dann nochmal wählt den Weg, eine Drogenberatungsstelle aufzusuchen. Sprecht den Hausarzt an und wählt den Weg, Experten zu kontaktieren. Das war Sucht und Süchtig. Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.